Hast du?
Gut, danke. 215 Euro. Mein lieber Scholli, ist das viel. 220, boah, ist das noch schlimmer. Erika, vielen Dank nochmal. Das ist, nee, ist tatsächlich so, es kommt echt wirklich gut. Ich möchte heute ein Thema anschneiden, ich möchte das nicht negativ besetzen, einfach positiv besetzen. Seid Gott dankbar in allem. Wenn man das hört, wie Silke gerade sagt, da kriegt man einen Schock. Auch für das, was ich gerade durchmache. Und wie wir sitzen, machen wir das verschiedenartig durch. Der eine so, der andere so. Die Schwierigkeitsgrade sind verschieden. Und man steckt nicht in den Schuhen desjenigen. Nun komm jetzt mal runter, das läuft schon. Das kann man nicht sagen. Sondern weil irgendjemand, alle empfinden anders. Aber ich möchte dir heute Morgen Motivation geben. In den Dingen, wo du drinne steckst, auch mal ja, nicht nur dich wie einen Vogelstrauß sich einzugraben, sondern wie gesagt, Kopf hoch, der Herr geht mit. Nicht denke positiv und alles wird gut, das meine ich nicht, sondern tatsächlich sagen, ich schaue aus dem Dreck, wo ich jetzt stecke, nicht nach oben, sondern rechts neben mir, links neben mir, denn Gott ist da. Jesus ist da. Jesus ist in den Dreck deines Lebens. Er steckt in deinen Schuhen. Er steckt drin. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Er ist da. Sorgen machen, klar, aber ich kann sie abgeben. Er ist nicht irgendwo ein abgehobener Gott, der irgendwo in einer Sphäre rumhängt. Nicht irgendeine Lichtgestalt, der irgendwo mal... Nein, er ist da. Er ist Licht in dein Leben. Er möchte Licht in dein Leben sein, wenn du Jesus noch nicht kennst. Oder ja, von neu das Licht wieder neu entfachen lassen möchtest. Sein Licht. Nicht in der Kerze, sondern wirklich das Licht ist auferstanden in das Osterfeuer. Wollen wir das? Ich glaube schon. Wir waren gestern in Hamburg. Ich war zu Hause in St. Pauli und wir haben einen meiner Schützlinge mitgenommen, den Giesbert. Wir kennen ihn, der Grauhaarige, der ein bisschen so, der immer in Jogginghose rumläuft, weil sonst keine Hose passen. Wir waren in Hamburg gewesen und der hat einen tollen Tag gehabt, der kann nicht schlecht laufen. Und sagt, Giesbert, denk dran, das kostet dir heute gar nichts. Und Giesbert ist da, er ist ja selber sehr geizig, weil er eben mit seinem Geld haushalten muss. Und wir sind losgelaufen und man merkt so, dass ihm die Knochen wehtaten, wirklich vom Laufen, weil er ein bisschen gehbehindert ist. Sag Giesbert, willst du Pause machen? Nein, nein, es geht noch ein bisschen. Und man hat so gemerkt, er wurde immer langsamer. Das schaffte er ja gerade bis so zur David-Wache. Und haben ein paar Fotos gemacht, so als Show. Und sind dann weitergelaufen und haben gesagt, komm, wir setzen uns an meine alten Kneipe hin, wo ich früher immer so rumgehangen habe. Und da haben wir uns hingesetzt, haben lecker gefrühstückt, das war auch in Ordnung gewesen und sind dann weitergelaufen. Also ging so den ganzen Tag weiter und so. Wir sind dann den alten Elbtunnel runter, mit Aufzug rauf und runter gefahren. Der Firma ist da runtergelaufen mit den kaputten Knien. Das sind so, ich weiß nicht, wer kennt den alten Elbtunnel? Wer kennt ihn von euch, den alten Elbtunnel? Da muss man wirklich ein paar Treppen runtergehen. Ne? Und ihr kennt ja meine Sightseeing-Touren, die ich ja mache von Hamburg. Und da gehe ich die Treppe runter und unten angekommen, da musste man wieder Bilder machen, musste stehen bleiben. Ne? Und und letztendlich war der Tag um, es war 16 Uhr, er war auf, ich war auf, Marcel war auf gewesen. Und sind dann nach Hause gefahren und im Auto merkte ich so in mir so eine Stimme, die zu mir sagte, jetzt frag ihn doch mal. Und ich weiß nicht, soll ich wirklich machen, so das Gebet, ne? Frag ihn noch mal, wie er zu mir steht. Sagt Giesbert, ja, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, darfst du. Wenn die dir zu nahe kommt, sag ich zu denen, dann musst du die nicht beantworten. Giesbert, was denkst du über Kirche? Ich wollte noch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und er sagte zu mir, ja, mit Kirche kann ich so gar nichts anfangen. Und sagt, ja, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hörst du dir wieder diese ganzen Litaneien an, mit der Kindesmisshandlungen und so weiter und so weiter. Sagt er, nee, also sagt er, als Kind wurde ich also dazu gezwungen, in eine Kirche zu gehen, obwohl ich da gar nicht hin wollte. Und irgendwann mal ist meine Mutter gestorben und dann habe ich mich von der Kirche verabschiedet. Sagt, war deine Mutter denn gläubig? Nein, aber es gehörte damals zur Sitte, sonntags morgens in eine Kirche zu gehen, weil man da eben die neuesten Informationen bekam, so sagte er. Kenne ich irgendwoher. Und auf jeden Fall Sag ich, ja, ja. Sag, wie stellst du denn Kirche vor? Und dann fing er an. Sagt Andreas, ich stelle mir Kirche vor als Gemeinschaft, nicht als Organisation. Der hat ja von mir noch nie gehört, Peter, tatsächlich. Sagt er, ich stelle mir das nicht als Organisation vor, dass man was organisieren muss. Ja, ist klar. Aber für mich ist Kirche ein Organismus. Sagt er, aha. Sagt er, ich stelle mir das so vor, dass man einander trägt, auch in schweren Zeiten. Sagt er, aha. Sagt er, das habt ihr gemacht. Mir ging es richtig dreckig. Könnt ihr noch an die Mitte erinnern? Ja, den ging es richtig dreckig. Der saß, der musste auf der Straße. Wenn dann nicht was gemacht worden wäre, wäre er weg gewesen. Überall, ich hatte um Hilfe gefragt, nirgendwo ist mir Hilfe angeboten worden. Nirgendwo habe ich Hilfe bekommen, auf der Schnelle. Und bei euch habe ich Hilfe gefunden. Ich bin dankbar. Ich kann auch jetzt mit meiner Situation, Lebenssituation umgehen, weil ich euch kenne. Damit meint er nicht mich, sondern damit meint er uns. Für ihn ist Kirche ein lebendiger Organismus, wo man nicht nur redet, sondern auch tut. Das, wo man nicht nur betet, sondern auch handelt. Auch gegen stürmische Zeiten. Und dann fragte ich Gisbert, ja, glaubst du an Jesus? Da hat er kurz innegehalten. Ich glaube an Gott. Sag ich, nur, ich meine nicht Gott. Ich glaube, glaubst du an Jesus Christus? Dann guckte der mich so von der Seite an. Ich habe das so gemerkt, ich war am Auto am Fahren. Marcel hatte noch keinen Führerschein. Ne? Also, da guckte er mich so von der Seite aus an und sagte, ich glaube an Jesus Christus. Sag nicht nur, weil ich jetzt dir helfe oder wir dir helfen. Nein, sagte er, ich habe etwas erkannt, dass Gott in meinem Leben steht, dass Jesus in meinem Leben steht, durch euch. Und dadurch meine schlechte Zeit nicht tragen kann. Ich schaue positiv nach vorne. Und da sagt jemand, der wirklich am Rand der Gesellschaft lebt. Ich möchte euch da nur, deswegen ist es so wichtig, was wir tun mit Töfte in Essen. Ich habe Gelegenheit, durch die Leute auch mal einzuladen, mit denen mal essen zu gehen. Ich esse ja selber furchtbar gern, aber ich achte auf mein Essen jetzt. Ja, um mit den Leuten mal ins Gespräch zu kommen. So in der Masse schafft man das gar nicht. Er ist dankbar dafür, sagt er im Nachhinein im Gespräch, dass ich das alles erleben durfte, dass ich jetzt Jesus kennenlernen durfte. Und das hat mich so an Hiob erinnert. Hiob war ja, jetzt vergib mir, wenn ich es sage, jemand, der kannte Gott. Der war immer gut, der hat immer Kohle gegeben, nehme ich mal an, der hat die Leute versorgt, der war reich, allen drum und dran. Und dann schlug ja der Blitz ein bei ihm. Die Geschichte kennen wir ja alle. Und er sagte, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn. Loben ist eigentlich ein anderer Ausdruck für Dankbarkeit. Das ist ein ganz anderer Ausdruck. Er war dankbar, er sagte letztendlich, der Herr hat mir das gegeben und ich bin dankbar dafür, dass er mir gegeben hat, also hat der Herr mir das auch wieder genommen. Und wenn man die Geschichte von hier mal so durchliest und durchguckt, stellen wir am Ende fest, dass er so im 19. Kapitel mittendrin sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der über den Staub dieser Erde steht. Dieser Staub dieser Erde ist damit gemeint, über diesen ganzen Drangsale, über diesen ganzen Dreck, alles das, was diese Welt ausmacht. Da steht Jesus oben drüber. Und da steht Gott oben drüber. Das wusste Hiob. Und Hiob konnte das Leid, und das war ja wirklich massives Leid, was er erfahren hat, massives Leid, Kinder tot, Frau tot, alles weg, alles, wirklich alles weg. Und er ging da durch mit seinen Freunden. Die Freunde haben es wirklich gut gemeint. Allzu oft gucken wir immer böse auf diese Freunde. Aber die Freunde haben es gut gemeint. Deswegen steht ja nachher auch hier für seine Freunde auch so ein vor Gott. Und letztendlich sagt er zum Schluss, ich kannte dich nur von fern, aber jetzt kenne ich dich. Das, was Gott Hiob auferlegt hat, diente ihm dazu, Gott näher kennenzulernen. Und allzu oft glaube ich, dass wir mit unseren Situationen, in denen wir stecken, das Leid annehmen und auch tatsächlich fragen sollten, Gott, was hast du da mit mir vor? Was für ein Ziel soll das eigentlich letztendlich sein? Wisst ihr, ich kann das von mir aus erzählen, von mir aus sagen, ich habe mir jahrelang die Frage gestellt, Andreas, warum musste ich als Kind so viel erleiden? Warum haben wir so viel Prügel bezogen als Kinder? Warum ist die Liebe, die wir erfahren haben von den Eltern, eine Liebe gewesen, die ja nicht diese Power war, uns nach vorne zu bringen? Warum saß ich schon mit 14 im Knast? Warum war ich Alkoholiker mit 15? Warum habe ich Drogen genommen? Warum ist mir das alles passiert? Warum war ich nicht wie andere? Warum? Und Jahre später, viele Jahre später, auch ihr kennt mich ja alle, wo ich in Hamburg gelebt habe, da war ich im Puff als Christ. Denk an die Abtreibung, die ich befürwortet habe. Warum das alles? Warum muss ich so viel erleiden? Warum musste ich damals so viel erleiden? Die Frage hat mich jahrelang gequält. Bis Gott zu mir sagte, so, da habe ich eine tolle Frau kennengelernt, meine Tanja. Schöne Grüße von Tanja. Außerdem, sie kommt heute aus Los Angeles zurück. Sie hat mich vermisst. Soll man nicht glauben, aber Tatsache. So, ja, hat sie gesagt. So, letztendlich. Und dann habe ich ja angefangen, ihr wisst ja, mit der missionarischen, evangelistischen Arbeit. Und dann lerne ich, Gott zeigt mir die Menschen, auf einmal zeigt mir Gott die Menschen, wo ich hingehöre. Ich gehöre nicht zur Mittelklasse. Ich gehöre nicht zu der oberen Klasse. Andreas gehört dahin, wo er hingehört. Zum Staub der Straße. Das ist mein Zuhause. Das ist meine Welt. Das ist meine Kultur. Das ist meine Sprache. Und Gott schenkt mir die Menschen. Ihr wisst das. Und Gott schenkt mir die Menschen. Und ich kann mit den Menschen über das, was ich erfahren habe, über Jesus reden. Wie toll er ist. Gott stellt mich dorthin. Und dann ist mir so klar geworden letztendlich, das ist genau das, was Gott für mich möchte. Ich bin ihm dankbar gewesen für das, was ich erleben durfte. In meiner Kindheit, in meiner Jugend, in mein Christsein. Natürlich gehe ich heute nicht mehr im Puff. Natürlich saufe ich heute nicht mehr. Ich nehme auch keine Drogen mehr. Aber letztendlich kann ich den Menschen durch das, was ich erlebt habe, auch zeigen, ich bin rausgekommen. Nicht, weil ich der Supermann bin, sondern tatsächlich, weil mich Jesus da rausgeführt hat, weil er mitten in meinen Schuhen stand. Glaubst du, dass Jesus in deinen Schuhen steht? Jesus steht nicht neben deinen Schuhen. Jesus steckt in deinen Schuhen drin. Er ist die Fußspur in dein Leben. Nimm es an. Und letztendlich wirst du merken, dass aus dieser Not, die du erfährst, und wirklich die Annahme deiner Not, und darum beten mit Geschwistern. Ich war nie alleine in meiner Not. Das ist sehr wichtig. Man braucht Gemeinschaft. Mit den Geschwistern ich in meiner Not klarkam. Denn ohne meine Geschwister komme ich aus dieser Not nicht raus. Weil sich Gott nämlich in meiner Not, in meinem Bruder, in meiner Schwester nämlich sichtbar macht. Schaut euch doch mal einmal kurz an. Bitte guckt euch doch mal an. Ja, tatsächlich, oder? Wenn du dich jetzt nach links und nach rechts schaust, siehst du die Gegenwart Gottes. Und ich bin mir sicher, wenn du denjenigen findest, der zu dir passt und in der Seelsorge, das ist ganz wichtig, einen Seelsorger zu haben, dann wirst du rausgeführt, dann hilft dir Gott dadurch. Fertig werden in Leid. Ich möchte dich motivieren, dein Leid anzunehmen und wirklich jemanden zu suchen, mit dem du da durchgehen kannst. Gott zeigt sich denen. Bleib nicht stehen. Du kannst nicht mehr zurückgehen zu dem Ausgangspunkt. Du kannst nur vorwärts gehen. Nur vorwärts. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die so prädestiniert für die Sache ist. Es geht um Elia. Kennen wir auch alle die Geschichte, weiß ich. Wir sind alle Bibelkenner. Elia kriegt sich in die Haare mit Isabel und Ahab. Ja? Es geht wohl um die Baalvergötterung. Israel war mal wieder total ungehorsam, machten mal wieder, was sie wollten, außer verehrten nicht Gott, sondern beteten den Baal auf den Höhen überall an. Und Elia kriegt also Palaver mit diesen Baalpriestern. Das ist ziemlich abgehakt, weiß ich. Aber nur kurz, die Geschichte ist eigentlich so lang, deswegen mache ich es kürzer. Auf jeden Fall geht es darum, dass gesagt, oh, pass mal auf, wir machen das so, euer Gott gegen meinen Gott. Euer Gott gegen meinen Gott. Und dann kamen die ganzen Priester, waren 400 Stück an der Zahl, und die sagten, pass auf, wir schlachten zwei Ochsen. Die Ochsen wurden geschlachtet, die wurden zerteilt. Ihr macht da Feuerchen, ihr macht da ein Altar, ich mache hier ein Altar. So, jetzt geht's los. Und ihr fangt an, sagt er zu den Baalpriestern. Und welcher Gott da Feuer drauf legt, der ist der wahre Gott. Und da fingen die an zu tanzen, an zu juckeln, allen drum und dran, waren dann wirklich am Feiern und beteten ihren Baal an und nichts passierte. Und Elia macht ja dann nochmal Dampf hin. Ihr müsst mal richtig mehr schreien. Los, hier los geht's. Steht in 1. Könige 18. Und dann ging es wirklich los und dann fingen sie sich an zu ritzen, an zu stechen, sodass der Blut richtig rausfloss aus ihren Körpern. Und nichts bewegte sich. Und dann in Mittagspause sagte dann Elia so, das bin ich dran. Und dann ließ er seinen Altar aufbauen, mit dem Holz alles drauf, das Fleisch drauf und sagte, bitte bringt Wasser. Bringt noch Wasser. Und dann brachten sie Wasser. Und nochmal Wasser. Und nochmal Wasser. So, dass alles überall, das ganze Wasser rausfloss. Überall das ganze Wasser rausfloss. Und Elia betete zum Herrn. Und da schlug der Blitz ein. Oder da kam Feuer von mir, steht da. Und der Altar fing an zu brennen. Überall brannte es. Man sagt, die Flammen fraßen das Wasser auf. So steht es in der Elberfelder. Und dann erkannte das Volk auf einmal, weil sie überhaupt nicht, das Volk, das war ja auch noch, da muss man ja auch sagen, das Volk konnte sich nicht entscheiden, wo gehören wir hin? Gehören wir zu Baal oder gehören wir zu Jahwe? Das Volk wusste nicht, könnte ja schlimm ausgehen für uns, wenn wir uns für Jesus entscheiden oder für den Baal entscheiden, für Jahwe entscheiden. Also halten wir uns lieber stumm. Ich sage lieber gar nichts. Und dann merken sie wirklich, wer der wahre Gott war. Und was macht Elia? Was macht er? Der bringt die alle um. Und das bekam dann Isabel mit. Und Isabel sagte dann auf einmal, wenn ich dich kriege, mache ich dich alle. Und dann kriegte Elia Panik und haute ab in die Wüste. Er erlebte gerade Gott, wie er da richtig Maschine macht, richtig Dampf ablässt, richtig da reinhaut und zeigt, dass er Jahwe ist. Und da auf einmal kriegt er Kackstelze und haut ab in die Wüste hinein. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Wir erleben Gottes Gegenwart so mächtig, dass er Wunder tut, dass Menschen zum Glauben kommen. Und bei der kleinsten Gelegenheit, weil einer rumputet, fallen wir um wie die nassen Kartoffeln. Oder? Dann kriegen wir Angst. Und Elia war ein großer Prophet. Und dann macht er sich los und dann sitzt er in der Wüste. Und Gott kommt und sagt, Elia, was ist denn los mit dir? Da kommt Gott zu ihm. Und er sagt, und er klagt sein Leid. Und er sagt, und Gott verlegt ihn. Und sagt, Gott, geh zurück, denn 7000 haben nicht ihre Knie gebeugt vor dem Baal. 7000. Was ich mit dieser Geschichte erzählen möchte, ist einfach, Elia erkennt etwas. Da kommt noch diese Geschichte dabei, dass er sich auf dem Horeb in der Felsspalte stellt und Gott an ihm vorübergeht. Also meint, also nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht im Sturm, sondern in ein Säuseln des Windes. Und dann verdeckt er sein Gesicht, dass Gott wirklich in den kleinen Dingen mächtig ist, dass er nicht in den großen Show-Must-Go-On-Dingen sichtbar wird, sondern in den kleinen Dingen. Und als wir diese Hütte vorne aufgebaut haben, habe ich nicht gewusst, was aus der ganzen Sache wird. Aber was ich wusste ist, dass Gott das so wollte. Weil es hier Menschen gibt, die Lebensmittel brauchen. Weil es hier Menschen gibt, die Hilfe brauchen, weil es hier Menschen gibt, die auf der Suche sind nach Jesus, nach Gott, nach Geborgenheit. Und natürlich ist da, wo wir für Gott etwas tun, bleibt der Teufel nicht außen vor. Das muss er, das gehört zu seiner Natur. Da, wo Gott seine Gemeinde baut, braucht der Teufel seine Kathedrale nebendran. Und sogar, er gebraucht sogar Geschwister, sogar Geschwister, aus der Gemeinde. Es gibt, die Gemeinden sind voll davon. Dass wo eine Gemeinde sich auf den Weg macht, um Menschen zu erreichen, dass da immer wieder Leute gibt, das können wir nicht machen. Wir müssen an unser Umfeld denken. Wir müssen dies, wir müssen jenes. Und Gott sagt, sei einfach du, sei in der Nachfolge. Sei dankbar für das, alles das, was euch Gott gibt und geben wird. Sind wir wirklich dankbar dafür, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt, Oder wollen wir wirklich straucheln vor dem, weil einer sich aufbläht wie Isabel und doch nichts dahinter steckt? Es gibt einen Mann in der Bibel, der sehr prädestiniert ist für aus in den Negativen, was auf ihn zukommt, das Positive zu sehen oder damit umzugehen. Das ist König David. Wir kennen die Geschichte von König David alle. Es gibt aber einen Vers im 139. Psalm, Vers 15, wo er sagt: Ich danke dir, dass ich so auf wunderbare Weise gemacht bin. David konnte gar nichts dafür, dass er König geworden ist. Der wurde bestimmt. Öl drauf, du bist König. Problem war Saul. Saul war ein mächtiger Herrscher damals zu der Zeit Israel. Und er mochte David am Anfang sehr, danach hat er ihn gehasst. Und er hat ihn verfolgt, richtig verfolgt, richtig verfolgt. Und dann hatte David eine Gelegenheit, man überliest diese Geschichte immer zu schnell, den Saul umzubringen. Und wisst ihr wo? Auf einer Toilette. Das war in einer Höhle. David zog sich zurück. David hat sich versteckt gehabt vor Saul in einer Höhle. Und wie er so will, ist es so, dass David ihn verfolgte und musste dann seine Notdurft verrichten. Also musste auf den Pott. Und ist dann in eine Höhle rein und hat sich dorthin gehockt, steht dort, dorthin gehockt. Und seine Leute von David sagten: Jetzt hast du die Gelegenheit, Schluss zu machen. Er hat es nicht gemacht. Er wollte nicht eingreifen in den Plan Gottes. Das wäre schnell gewesen. Und damit wäre sein Leid weg. Aber mal ganz ehrlich, wenn David da eingegriffen hätte, dann hätten wir nie den 23. Psalm. Da hätten wir niemals den 139. Psalm. Wir hätten niemals Psalm 34, wo er da schreibt: Ich bin dir so dankbar, das, was ich erleben darf. Dankbar auch im Leid zu sein, um zu wissen, dass Gott mich aus diesem Leid, in dem ich stecke, herausholt, zu wissen, Gott holt mich raus, ich bin nicht alleine, er geht mit mir da durch bis zum Schluss. Die Bibel ist voll mit Stellen von diesen Bibelversen und eine ist ganz prädestiniert, da sind die jungen Gläubigen, in Kapitel 5 der Apostelgeschichte, werden vor einem hohen Rat zitiert, weil sie mal wieder Jesus proklamiert haben, weil sie mal wieder gesagt haben, Jesus ist der King, Jesus ist da, ist der Weg, ist die Wahrheit und das Leben, Jesus ist der auferstandene Retter, Jesus ist der schlechthin, den die Welt braucht, er ist der Messiah, er ist der Adonai. Und dann haben die anfangs verboten gekriegt, redet ja nicht über Jesus, lasst das ja sein, sonst kriegt ihr Haue. Und dann machten weiter, erzählten weiter von Jesus. Und dann kam es, dann mussten sie vorm Hohen Rat wieder und da stehen sie da, Petrus, Johannes. Und da haben sie richtig Keile gekriegt. Dann wurden sie verhauen, ausgepeitscht. Und dann gingen sie raus und waren glücklich. Waren glücklich, dass sie wegen dem Namen des Herrn Leid ertragen durften. Wow, oder? Nachfolge bedeutet nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wer das proklamiert, das ist falsch. Wenn du dich aufmachst, Jesus zu folgen, heißt es Opferbereitschaft. Dann heißt es mal, stehe ich nicht gut da in der Welt. Dann heißt es auch mal, Prügel einstecken müssen. Auch mal, Gott sei Dank heute, eigentlich nur verbal. Erstmal. Wer weiß ja, was da noch kommt. Aber tatsächlich ist, in der Nachfolge Jesus stehen heißt auch, damit klarzukommen. Aber das Tolle ist auch, dass wenn wir in der Nachfolge leben, in der Nachfolge gehen, Jesus da ist und uns da durchführt. Ist das nicht toll? Ich muss mich nicht zerreißen. Ich muss nicht tausend Dinge machen. Jesus ist da. Er ist da. Ein anderer Psalm, was toll ist, wo ich total toll finde, ist doch gut, die Silke hat am Anfang ja schon vorgelesen. Psalm 34, Vers 1. Ich will loben den Herrn alle Zeit. loben immer, denn er ist da. Philipper 4, Vers 6. Sorgt nicht, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott erscheinen. Flehen kann man, ja, aber auch Dank sagen, dass Gott da ist, auch wenn es schwer fällt. Aber das ist aber gerade das, wenn man sich einmal durchringt, ich versuche es ja selber auch, ich praktiziere es auch, auch in diesem Leid Gott dankbar zu sein, das, was ich erfahre. Und die dankbar ist eine Tankstelle. Das ist ein Schlauch nach oben, davon zehre ich. Tanken ist so der Verbindungsdraht nach oben. Denn danken ist auch beten, das ist der Verbindungsdraht, den ich brauche, um ernährt zu werden. Das ist dieser Benzinschlauch. Das Tolle ist, das, was von oben kommt, kann nicht in mir bleiben, sondern das gebe ich weiter. Dass wenn du wirklich dankbar für das ist, was du hast, wirst du anderen Menschen helfen. Dann bist du bereit, von dir abzugeben. Ob es nun finanziell ist, ob es Lebensmittel sind, ob es Anziehsachen sind oder ob es Zeit ist, was ja wirklich viel, weil Zeit ist eigentlich das Teuerste zur Zeit. Okay. Da gibt es noch eine tolle Bibelstelle, die will ich auch mal vorlesen. Das ist so, Ja, haben wir Epheser haben wir schon gemacht, das wir vorhin vorgelesen. Zum Zweifel hat man oft, und oft zweifle ich auch, ist das richtig, was wir jetzt tun? Ist der Zweifel, ist das jetzt richtig, Andreas, was du jetzt tust? Und oft ist der Anfang unwahrscheinlich schwer. Man läuft los und es passiert nichts. Und man merkt, der Gang wird immer schwerer, weil man nichts sieht. Man läuft so mehr in so einen Nebel hinein. In so einen Nebel hinein. Also ich habe das oft beim Bergwandern erlebt. Wenn ich unterwegs bin im Berg und ich laufe rein in diese Strecke hinein und ich laufe und ich komme und ich sehe absolut das Ende nicht. Dann kommen so Nebelbänke und ich laufe in den Nebel hinein und ich sehe den Weg nicht mehr. Und wenn ich durch den Nebel durchkomme und ich dann den Gipfel sehe, dann weiß ich, dass ich es geschafft habe. Dann ist der Weg einfacher. Aber man muss auch mal ein Stück, wie lange dieses Stück ist, durchhalten. Ich muss aber nicht alleine gehen, sondern es sind Menschen da, die mit mir da durchgehen. Das macht mich stark. Auch Notsituationen machen mich stark. Nur Friede vor der Eierkuchen macht mich nicht stark. Was mich stark macht, ist der Kampf. Und das gehört dazu. Aber du musst nicht alleine kämpfen. Gott hat sein wunderbares Wort gegeben, die Bibel. Gott hat seine wunderbare Gemeinschaft gegeben, den Organismus, seinen Leib, damit ich in seinen Leib mich geborgen fühlen kann, mich hineinlegen kann, mich tragen lassen kann, auch mal durch. Tanja sagte mal, als die Mama so schwer lag, Ich bin so ein ungehobelter Klotz in so ein Ding. Ich kriege das so nicht mit. Und Tanja sagte mal, als die Mama so schwer krank lag, konnte ich nicht beten. Das war meine Frau, die für mich eine der tollsten, gläubigsten Frauen ist, die ich überhaupt kenne. Sagte zu mir, ich kann nicht beten, Andreas. Und dann sagte ein Bruder hier aus der Gemeinde, aber wir beten dafür, wir beten für sie. Und das Tolle ist noch weiter, es geht noch weiter. Jesus sagte mal zu Petrus, als Petrus auf dem Höhenflug war und er sogar mit Jesus in den Tod gehen wollte, dann sagte Jesus zu ihm, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wer betet für mich hier? Jesus betet für dich, vor seinem Vater. Da sind die Räucherschalen, da sind die Hammergebete des Herrn. Und wenn der Herr dich hat, lässt er dich nicht los. Das hat er versprochen. Bis zum mittleren Ende. Ist egal, wo du dich befindest, jetzt zur Zeit. Er ist da. Mach dir keine Sorgen. Das Schlimme ist, wenn du liegen bleibst. Du kannst für Jesus nicht schmutzig genug sein. Er liebt dich einfach. Du musst bei Jesus nicht erst ein Supermann werden, damit er dich liebt. Jesus liebt dich so. Jesus liebt diese Welt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Merkt ihr das? Gott liebt diese Welt, Gott liebt diesen Menschen. Ist egal, was er tut. Und das ist unsere Aufgabe. Und natürlich ist das alles mit Widerstand verbunden. Natürlich tritt der Teufel auf den Plan, wenn wir Gemeinde bauen wollen. Aber da, auch natürlich werden wir leiden. Natürlich werden wir leiden. Aber in all dem steht der Glanz und die Glorie Gottes viel höher als alles andere. Ach, da geht mir so das Herz bei auf, wenn ich so darüber denke, mit euch einen Weg gehen zu können. Der Nachbarschaft zu zeigen, Jesus Christus ist da. Ihr habt eine Chance, nach Hause zu kommen. Die Menschen in Töfte haben eine Chance, Jesus kennenzulernen. Wir werden mit den Menschen im Paradiese sein. Da müsst ihr euch mal vorstellen, diese Menschen werden die Offenbarung 21 zelebrieren können. Sie werden kein Leid mehr erfahren. Die Menschen leben nur in Leid, die leben nur in Hunger, sind schwer krank, sind körperlich schwer krank, sind geistig schwer krank. Und sie lernen Jesus kennen. Und die Menschen, die hier abends hinkommen, ihr Essen holen, werden irgendwann die Frage stellen, wer ist das denn hier überhaupt hier drinne? Und irgendwann wird die Türe mal aufgehen, dann werden da Menschen drinne sitzen und reinkommen und sagen, ihr seid das, die uns verfolgen, die uns versorgen. Warum macht ihr das? Warum machen wir das? Weil wir selber die Gnade Gottes erfahren haben in unserem Leben. Und wir dankbar dafür sind, das, was Gott uns tut, uns gibt. Mal sagen, wie das aussieht. Zum Schluss. Für heute Morgen frühstücken. Und wie das so ist? Ich höre ja gerne Menschen zu. Ich war bei Malzer. Ist mein Lieblingsbäcker hier vorne im Berghain. Und dann sitze ich da heute Morgen. Und dann kam eine nette Dame rein und mit ihrem Mann. Und ich saß ein bisschen rechts von ihr. Und sie erzählte auf einmal, dass sie eine Sendung gesehen hat über verhungerte Menschen. So Menschen, so Biafra-Kinder. Also wirklich diese Menschen, die ganz in Somalia, überall. Und da fing sie mit ihrem Mann an zu reden. Und ich hörte dann, kriegte solche Ohren, solche Lauscher. Und dann sagte ich kann mein Brötchen gar nicht mehr essen, wenn ich daran nur denke. Dann wurde ich hellhörig. Ich sage, wissen Sie was? Essen Sie ruhig. Wenn Sie bereit sind, auch Essen abzugeben, ist das in Ordnung. Dann guckte sie mir an. Wissen Sie eigentlich, und das ist eine Tatsache hier, wirklich, hier auf der Schmiedestraße in Bergheim, da haben die eine Hütte hingestellt, wo man Essen reintun kann. Da sehen Sie. So, wo wohnen Sie denn? Ja, hier auf der Querstraße. Da werde ich auch Essen reintun. Hier ging eine Oma lang, im Rollator, blieb stehen hier vorne am Eingang. Ging in den Raum rein, nahm sich eine Tüte Nudeln raus und ging. Sie war dankbar. Ein Rollator, eine Oma. Also war nichts irgendwo, wo man sagen könnte, ne? Eine Oma. Dann ging sie kurz Zeit später, kam sie wieder, dann legte sie was rein. Wir können viele Dinge noch nicht absehen, das, was wir tun. Aber wenn wir durch diesen Nebel durchgehen, gemeinsam, werden wir den Horizont sehen. Wir werden Ergebnisse sehen. Jesus hat gesagt, ich habe euch gesetzt, damit ihr was bringt? Frucht. Amen.